Ich weiß, wir haben das beim letzten Mal schon gelesen, aber sind dann doch nicht zur Auslegung gekommen. Deswegen wiederholen wir das heute. Ich sage mal einige Dinge im Vorfeld. Das ist klassische Prophetensprache. Und zwar Bildsprache und ein scheinbar wildes Gedankenspringen. Wenn man selber einen prophetischen Dienst hat, dann versteht man, wie sowas zustande kommt. Das, wie es im Neuen Testament heißt, dass der Geist Gottes Menschen treibt. Im Römerbrief heißt es sogar, welche der Geist Gottes treibt, diese sind Kinder Gottes. Dieses Getriebensein vom Geist Gottes macht Menschen so oder verändert Menschen so, dass man durchaus den Eindruck haben kann, naja, so ganz logisch ist das nicht. Und man hat bei Petrus, als er erfüllt vom Geist Gottes diese Predigt zu Pfingsten gehalten hat, im Vorfeld von ihm und den anderen Jüngern gesagt, die sind betrunken. Und wir haben gerade im Alten Testament mehrere solche Zeugnisse. Das heißt, dass der Geist Gottes über jemanden geriet oder auf jemanden fiel. Bei Saul lesen wir das zum Beispiel. Als er den Prophetenschülern begegnete und er benahm sich merkwürdig. Und deswegen haben wir oftmals in den prophetischen Aussprüchen ein scheinbar springendes Gedankengut, und das ist heute, so wie ich das sehe, ganz ähnlich. Und eigentlich kann man erst im Neuen Testament lernen, wie damit umgegangen wird. Es wird ja immer davor gewarnt und auch zu Recht, dass man sich aus der Bibel bedient wie aus einem Steinbruch. Hier mal ein Brocken und dort mal ein Brocken. Aber ich sehe, und wenn man das Neue Testament ebenfalls als von Männern Gottes geschrieben, die getrieben vom Geist Gottes waren, rechnet, dass sie durchaus Prophetenworte scheinbar wild aus dem Zusammenhang pflücken. Und scheinbar wild, weil es getrieben vom Geist Gottes ist. Also, Männer Gottes tun Aussprüche, getrieben durch den Geist Gottes, und andere interpretieren sie, getrieben durch den Geist Gottes. Und wann immer wir neutestamentliche Bezüge lesen, also wo es um das Alte Testament geht, anfangen von Jesus, haben wir immer aus dem Zusammenhang herausgepickte einzelne Verse. Das hat für uns heute eine besondere Bedeutung, dass es also normal ist, wenn ich in einem ganzen Kapitel vielleicht einen Vers habe und manchmal nur einen Satz, und es gibt sogar manchmal nur ein einziges Wort, was mir ins Herz fällt. Das ist tatsächlich dann heutige Zeit, wie der Geist Gottes heute Menschen treibt, dass er das Wort Gottes lebendig macht. Und deswegen bemühe ich mich nicht um eine sehr logische oder schlüssige Auslegung, sondern um eine prophetische Auslegung dieses prophetischen Wortes. Nicht wissend, wen der Geist Gottes unter uns durch welches einzelne Wort ansprechen will. Aber damit rechnet, dass er das tut. Hosea 7. Wenn ich Israel heile, werden die Schuld Ephraims und die Bosheiten Samarias aufgedeckt. Denn sie üben Betrug, der Dieb dringt ein, die Räuberbande plündert draußen. Aber sie bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich mich an all ihre Bosheit erinnere. Nun haben ihre Taten sie umringt, sie sind vor meinem Angesicht. Mit ihrer Bosheit erfreuen sie den König und mit ihrer Lügen die Obersten. Sie alle sind Ehebrecher, wie ein brennender Ofen ohne Bäcker. Der hört auf zu schüren, vom Kneten des Teiges an bis zu seiner Säuerung. Am Tag unseres Königs machen sie die Obersten krank von der Glut des Weins, seine Gewalt reißt die Schwätzer davon, denn sie nähern sich mit Hinterlist, während ihr Herz wie ein Ofen ist. Ihr Bäcker schläft die ganze Nacht, am Morgen brennt er wie ein flammendes Feuer. Sie alle glühen wie ein Ofen, sie verzehren ihre Richter. Alle ihre Könige fallen, keiner von ihnen ruft mich an. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Ephraim ist ein Brotfladen geworden, der nicht gewendet ist. Fremde verzehren seine Kraft und er erkennt es nicht. Auch graues Haar hat sich bei ihm eingeschlichen und er erkennt es nicht. So zeugt der Hochmut Israels ihm selbst ins Gesicht. Und sie kehren nicht um zum Herrn, ihrem Gott, und bei alledem suchen sie ihn nicht. Und Ephraim ist wie eine Taube geworden, die sich betören lässt, ohne Verstand. Ägypten rufen sie an, nach Assur laufen sie. So wie sie hinlaufen, spanne ich mein Netz über sie aus, wie Vögel des Himmels hole ich sie herunter. Ich züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Wehe ihnen, denn sie sind vor mir geflohen. Verwüstung über sie, denn sie haben mit mir gebrochen. Und ich wollte sie wohl loskaufen, sie aber reden Lügen über mich. Und sie schreien in ihrem Herzen nicht zu mir um Hilfe, sondern heulen auf ihren Lagern, ritzen sich in Korn und Most und wenden sich gegen mich. Und ich wies sie zurecht, ich stärkte ihre Arme, doch sie ersinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich um, doch nicht zu mir. Sie sind wie ein schlaffer Bogen geworden. Ihre Obersten werden durch Schwert fallen, wegen der Verwünschung ihrer Zunge. Das wird ihre Verspottung sein im Lande Ägypten. In der Summe kein schöner Text, muss man ehrlich sagen. Das ist also hier eine sehr starke Zumutung, dass Gott so mit Menschen redet. Und es ist schwierig, wenn unser Bild von Gott dahingehend korrigiert wird, dass er gar nicht der liebe Gott ist, der immer nur freundlich lächelnd von seiner Wolke runterschmunzelt. Sondern Gott ist ein verzehrendes Feuer, heißt das. Gott ist ein eifernder Gott, ein verzehrendes Feuer. Und an anderer Stelle ist es furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und ich denke, dass wir von früh an, von Kind an, etwas von dieser Furchtbarkeit Gottes ahnen. Und dass das die Ursache ist, warum Menschen sich eher von ihm weg als zu ihm zuwenden. Und es braucht sein Reden, bis wir damit aufhören. Und deswegen ist solches Wort des Gerichtes die Chance zur Umkehr. Weil Gott in unseren Fluchtweg hineinredet und sagt, steh, ich kenne alles deins. Ich kenne das aus meiner Jugend, als ich selber noch vor Gott auf der Flucht war. Als ich verstanden habe, dass er sowieso alles weiß, konnte ich endlich aufhören, vor ihm wegzulaufen. Es hat mich befreit. Und gleichzeitig hat es mich zutiefst erschüttert, dass ich vor ihm nichts verbergen kann. Dann kommt der Punkt, wo wir anfangen, uns ihm zu stellen. Wo wir wirklich aufmerksam werden, dass all unser Vertuschen, Zurechtreden, Selbstrechtfertigen nichts nützt. Und dann handelt Gott auf merkwürdige Weise. Lass ihn warten. Lass ihn warten. Also, unser Davonlaufen nützt nichts und Gott redet in unsere Flucht hinein. Und wenn er hineinredet, macht das auf eine merkwürdige Weise. Wenn ich Israel heile, werden die Schuld Ephraims und die Bosheiten Samarias aufgedeckt. Wir rechnen damit, wenn Gott in unser Leben hineingreift und es heilt. Erstmal warten. Jetzt ist Gottesdienst. Wenn Gott in unser Leben hinein wirkt oder in unser Leben hinein redet, um zu heilen, dann macht das auf merkwürdige Weise. Er deckt Schuld auf. wir hoffen, dass Heilung so geschieht, dass einfach was zugemacht wird. Und spontan würden wir auch Leute so heilen wollen. Ach, hast eine Verletzung, schnell ein Pflaster drüber. Zugemacht. Und unten drunter eitert's. Und Heilung Gottes geht tiefer. Der macht Dinge auf und lässt es von innen heraus heilen. Und wie geht das? Dass Bosheit, dass Schuld benannt wird. Damit muss man erstmal fertig werden. Wenn wir denn an einen Punkt kommen, wo wir uns auf Gott einlassen wollen, dann haben wir die verzweifelte Hoffnung, dass ja nichts von unseren Bosheiten zutage tritt. Dann geben wir uns Mühe, endlich, wir haben zwar früher viel Mist gemacht, aber ab heute machen wir alles richtig. So, das ist unser Ansatz. Niemand soll wissen, was früher geschehen ist. Nur noch die guten Sachen. Und Gott macht es anders. Wenn er heilt, dann deckt er erstmal das Böse auf. Es gibt keinen anderen Weg zur Genesung. Und auch praktisch mit unserer Arbeit, mit einem therapeutischen oder rehabilitativen Ansatz, darf man nicht anders umgehen. Es muss erst das Ganze abweichen, das Ganze Verderben eines falschen Lebenskonzepts aufgemacht werden. Erst dann komme ich zu einer stabilen Möglichkeit, neu anzufangen. Sonst wird sich auf diesem Verqueren nur neu was Verquertes aufsetzen. Da können wir es so gut machen wollen, wie wir wollen. Es wird nicht funktionieren. Ja gut, wenn Gott sagt, dann will ich die Bosheit aufdecken, naja, dann denkt man, naja, nur wird es aufdecken. Wenn das aber dann wirklich ans Detail geht, dann ist das nochmal eine andere Dimension. Darüber zu reden, dass man mit dem Alten bricht und mit dem Alten wirklich zu brechen, sind zwei verschiedene Sachen. Zu sagen, ja, ja, ich habe schon einiges falsch gemacht und dann das Falsche im Detail zu benennen, sind zwei verschiedene Sachen. Und ich finde es bemerkenswert, dass wir Gottes Reden brauchen, um das zu benennen. Ich glaube nämlich nicht, dass ein Mensch weiß, was er falsch macht. Also ich bin zutiefst überzeugt. Und es gilt auch im therapeutischen Arbeiten als ein sehr großer Kunstfehler, wenn man den Ratsuchenden befragt, was er eigentlich für ein Problem hat und nimmt seine Deutung ernst. Denn wenn die Deutung richtig wäre, dann wäre er längst davon umgekehrt. Das heißt, es ist jemand, der einen falschen Weg läuft, bis Gott eingreift. Sein falscher Weg zwar an seinen Auswirkungen bekannt, aber nicht an seinen Ursachen. Wir sind darauf angewiesen, wenn wir einen neuen Weg einschlagen wollen, dass Gott uns offenbart, was falsch gelaufen ist. Und dass Menschen uns sagen, was mit uns nicht stimmt. Und Gott sagt es hier seinem Volk: Sie üben Betrug, der Dieb dringt ein, die Räuberbande plündert draußen. Aha, dagegen hat er was. Wenn man jetzt aus einem frommen Hintergrund kommt, würde man denken, oh, jetzt kommt gleich irgendeine geistliche Abweichung. Da wird jetzt gesagt, ihr habt fremden Göttern geopfert oder irgendwelche Sachen. Da wird als Bosheit erstmal ganz konkretes falsches Handeln im zwischenmenschlichen Bereich benannt. Wenn Gott einen Menschen wiederherstellt, überführt er den Menschen zuerst von seinem falschen Handeln im Blick auf andere Menschen. Das ist ganz wichtig. Und eine der Dinge, die benannt wird, ist Diebstahl und das andere Bandenraub. Das unterscheidet sich in der Auswirkung wenig, aber im Ansatz viel. In der Auswirkung ist in beiden Fällen das weg, was den anderen gehört hat. Aber im Ansatz ist es ein großer Unterschied. Ein Dieb ist immer alleine. Er macht sein Ding für sich darauf aus, dass niemand es merkt, dass niemand es weiß. Räuber, also Banden, wie nennt sich das, gewerbsmäßiger Diebstahl, das geht viel weiter. Da hat man sich mit anderen zusammengetan. Und ein Mitglied einer Räuberbande hat selten noch ein Unrechtsbewusstsein. Es machen ja alle. Da kann man sich höchstens gegenseitig noch anstacheln. Wer mehr abzieht, der hat ein Handy, na, ich krieg zwei. Der hat ein Auto geknackt, na, ich krieg fünf. Diese Dinge spricht Gott als erstes an. Wenn jemand in seinem Herzen verändert werden soll, wenn ein Mensch geheilt werden soll von seinem bösen Weg, dann sind diese Dinge die ersten. Dinge, wo Gott seinen Finger drauf legt. Wo hast du jemand anders etwas genommen, was dem gehört? Das bedeutet ganz praktisch, wenn wir passend für eine christliche Gemeinschaft werden wollen, dann müssen wir mit allen Diebstählen und Räubereien gebrochen haben. Oder brechen. Und was machen? Ist es? Und? Wieder gut machen. Wirklich. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite mit seinen eigenen Händen, auf das ihr abzugeben habe. Das Heilungsprogramm für den Dieb ist nicht nur, dass er aufhört zu stehlen, sondern dass er wieder gut macht und dass er stattdessen einen Lebensstil pflegt, wo er anderen abgibt. Und das zeigt uns, dass Gottes Heilungsprogramm viel weiter geht als, ich sag mal, menschliche Rehabilitation. Menschlich gesehen gilt also ein kriminell gewordener Jugendlicher gilt dann als rehabilitiert, wenn er nicht mehr kriminell wird. Wenn er aufhört zu klauen. Ja, dann sagt man, geht man von einer gelungenen Rehabilitation aus. Göttliche Rehabilitation geht einen Schritt weiter. Zwei Schritte weiter. Derjenige soll arbeiten, um für sich genügend zu haben und so viel arbeiten, dass er anderen abgeben kann. Das finde ich faszinierend, dass Gottes Umgang mit solchen Dingen viel weiter geht, als wir im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben haben. Das braucht eine Veränderung eines Herzens. Da kann man sich nicht nur abducken und sagen, naja, ich glaube nur noch, wenn mich keiner mehr erwischt. Sondern die Grundhaltung des Menschen wird ausgetauscht. Nicht mehr, ich nehme, was mir nicht gehört, sondern ich gebe, was mir gehört. Das ist gut, oder? Aber sie bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich mich an alle ihre Bosheit erinnere. Nun haben ihre Taten sie umringt, sie sind vor meinen Augen. Nächster Schritt. Wenn man von Gott berührt wird, hat man am Anfang diese verzweifelte Idee, dass man irgendeine Sache Gott ausliefert und dann ist das Ding schon gut. Ist sehr unterschiedlich. Manche Leute, die geizig sind, die sagen, also ich gebe auch den Zehnten. In Klammern, aber bitte lass mich danach in Ruhe. Also nicht auch noch Opfer und Almosen. Diese Haltung, dass wir Gott ein bisschen hinhalten, so als ob er ein Fisch ist, dem wir einen Köder geben und dann hat er drauf zu schnappen, gefälligst. Und dann haben wir ihn an der Angel und machen mit ihm, was wir wollen. Das funktioniert nicht. Und das ist dieses peinliche Wort. Ich erinnere mich an alle deine Bosheiten. Boah. Sonst wären wir schnell fertig. Da werden wir sagen, ja, ja, stimmt, ich habe mal geklaut. 21 Pfennig bloß für eine Brause. Naja, so schlimm war es ja nicht, oder? Andere haben viel mehr geklaut. Naja, hier. Ich gebe das wieder zurück und gebe sogar 5 Euro, dann bin ich fertig. Ich erinnere mich an alle deine Bosheiten. Das Heilungsprogramm Gottes hört nicht auf bei den Sachen, die uns gefallen oder bei den Sachen, die wir gerade noch aushalten, dass sie in die Öffentlichkeit kommen, sondern es geht bis an die Wurzeln aller unserer Bosheiten. Erstmal muss uns das Angst machen, weil man denkt, oh weia, dann ist ja gar nichts, was man zurückhalten kann. Ich habe zu der Zeit gedacht, dass jemand erfährt, dich guckt keiner mehr an. Also wenn die Christen merken, wie du wirklich gelebt hast, das geht nicht. Das darf niemals jemand erfahren. Nicht die lästern über dich, das wäre noch gegangen, aber mit dir will keiner mehr was zu tun. Das war die große Angst. Und es hat mir geholfen, dass Menschen, heilige Menschen, erzählt haben, wie sie früher gelebt haben. Dann habe ich immer gedacht, dann habe ich eine Hoffnung. Wenn die auch solche Fehler gemacht haben, und manchmal dachte ich, ja, das ist ja noch schlimmer als das, was ich gemacht habe, vielleicht könnte ich doch darüber reden. Und doch braucht es das Anreden Gottes. Er muss unser Herz berühren. Dann, er trotzdem noch jahrelang versucht, das alles mit mir alleine auszumachen, bis er dann uns so fasst, dass man nicht mehr sich von der Scham blockieren lässt, sondern die Wahrheit redet. Und dann merkt man, Gott nimmt das weg. Diese Sehnsucht zur Veränderung, das ist das, was bei uns geschehen muss. Mit ihrer Bosheit erfreuen sie den König und mit ihren Lügen die Obersten. Das ist eine schwierige Geschichte, wenn wir in einem Umfeld leben, in dem das Böse noch gefördert wird. Ich war entsetzt, als ich im zweiten Jahr auf dem Bau gearbeitet habe, in was für ein Umfeld ich mich bewegt habe. Ich kann das natürlich, dass Menschen sündigen, aber aus dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, ist mir dann aufgefallen, dass sie sich dann darüber geschämt haben. Aber dann kam ich in ein Umfeld, wo Menschen mit ihren Sünden geprahlt haben, wo sie stolz waren auf ihre Schandtaten und wo immer einer den anderen noch übertroffen hat mit noch schlimmeren Bosheiten. Das hat mich entsetzt. Und dort habe ich mich wirklich gefürchtet, weil ich beobachtet habe, dass Leute, mit denen ich aufgewachsen war, ich habe gelernt und später auch gearbeitet mit welchen, die ich schon von der Schulzeit aus kannte, wie die sich verändern und wie die in diesen Sog hineingezogen sind. Aha, so hat man es noch nicht getrieben, also gilt man noch nicht richtig was? Na gut. Noch einen draufgesetzt. Ordentlich besaufen, richtig mehr noch als die anderen. Rumhuren, mehr als bloß einmal. Diese Veränderung oder dieses Umfeld verändert Menschen zum Bösen. Und Gott sieht. Gott sieht. Und er drückt die Augen nicht zu und sagt, naja, weil du es so schwierig hast, na, dann muss ich mal drüber weggucken. Du bist in solchem Umfeld, da gehen alle fremd, naja, dann gestehe ich dir das ab und zu mal zu. Gottes Ordnung ändert sich nicht durch die Verworfenheit von Menschen. Und wenn es in Vers 4 heißt, sie alle sind Ehebrecher. Wie ein brennender Ofen ohne Bäcker. Dann ist es das, dass Gott tatsächlich den Finger da drauf legt und sagt, es geht so nicht weiter. Was ist ein brennender Ofen ohne Bäcker? Das sind ja nicht unsere Eisenöfen, das waren damals Lehmöfen. Und der Bäcker musste den Ofen beaufsichtigen. Wenn der nämlich unbeaufsichtigt die ganze Nacht sich hochgeheizt hat, dann ist das passiert, was wir höchstens als Schornsteinbrand kennen. Ja, wer sowas mal erlebt hat, ist was Furchtbares. Ein Schornstein, der schlecht geregelt wurde, also damals mit normalen Holz- oder Kohlengeheizt, setzt sich Ruß ab, dann wurde, wenn der nicht gekehrt wurde, dann verändert sich der Ruß, das wird dann zu Teerruß Und wenn das dann irgendwann mal zu dolle und zu lange geheizt wird, dann beginnt diese Rußschicht zu brennen und der Teer zu brennen und dann explodiert der ganze Schornstein. Ganz gefährliche Sache, ich habe das mehrfach erlebt, wo ein ganzes Haus niederbrennen kann, nur durch einen Schornstein. Und das ist unbeaufsichtigt. Also wenn wir wussten, dass versottete Schornsteine waren, dann musste das ganz vorsichtig abgebrannt werden, um das Ganze nicht zu gefährden. Und hier ist von Menschen die Rede, die Ehebruch treiben wie ein brennender Ofen. Im Innersten getrieben und getrieben. Heute würde man das nennen Sexsucht. Man kommt nicht zur Ruhe. Man kühlt zwischendurch nicht ab. Denn sie nähern sich, noch was anderes, der Bäcker hört auf zu schüren, vom Kneten des Teigs an bis zu seiner Säuerung. Der Bäckerofen wurde, Backofen wurde vorgeheizt. Und normalerweise wird dann die Zweige und das wird alles entfernt. Beziehungsweise man lässt nur die Glut drin. Aber wenn man schürt und immer wieder nachschiebt, dann geht der ganze Ofen hoch. Dann kann man so einen Lehmofen kaputt heizen. Und so, heute denke ich, ist das also eine verbreitete Sache, gerade was das Sexuelle betrifft, dass Menschen angeheizt und angeheizt werden durch Pornografie, durch eine allgemeine Zügellosigkeit, bis ihr Leben zerstört wird. Und Gott sieht das. Und er lässt es nicht so stehen und sagen, naja, ein bisschen wilde Zeiten. Die Leute werden ja schon wieder vernünftig werden. Wenn Gott nicht hineinredet, wird derjenige nicht vernünftig. Treibt er das bis zur Zerstörung. Wir sehen das bei vielen klugen Leuten, intellektuellen Künstlern, wie sie durch eine verworfene Lebensweise ihr Leben zerstört haben. Durch Krankheiten, Infektionen. Man weiß es und man lebt so weiter und man zerstört sein Leben. Und Gott redet hinein zur rechten Zeit, um sein Volk zu warnen. Am Tag unseres Königs machen sie die Obersten krank von der Glut des Weins. Seine Gewalt reißt die Schwätzer davon. Einer der wenig beachteten Verse in der Bibel, die Alkohol betreffen. Menschen werden krank vom Trinken. Von dem heftigen Trinken. Und? Nächstes Kirchenfest. Bierwagen. Nächster Ältestentag. Wein auf dem Tisch. Das ist nicht normal. Gott sieht diese Dinge und will, dass sein Volk dagegen steht. Deswegen sind wir in Verantwortung auch für unsere Mitmenschen, dass wir nicht mit demselben gottlosen Treiben laufen wie die anderen. Denn sie nähern sich mit Hinterlist, während ihr Herz wie ein Ofen ist, ihr Bäcker schläft die ganze Nacht, am Morgen brennt er wie ein flammendes Feuer. Dann ist der, der eigentlich gesetzt ist, zur Wache, könnte man sagen, vielleicht unser Gewissen, außer Kraft gesetzt. So passiert es nämlich. Das Gewissen des Menschen wird gerade durch Alkohol außer Kraft gesetzt und dann brennt die Sache hoch. Kennen ja manche. Man hat innerlich diese Warnung, bestimmte Dinge nicht zu tun oder zu beachten und dann wird es außer Kraft gesetzt. Oder wir werden außer Kraft gesetzt. Es gibt ja nicht nur Trunkenheit, die selbst inszeniert ist, sondern auch man begibt sich in Gesellschaft und wird betrunken gemacht. Wie viele junge Leute haben dort ihre Ehre oder gar ihr Leben verloren, weil sie betrunken gemacht sind? Vorige Woche stand es in der Zeitung, 4 junge Leute in Russland sind den Satanisten zum Opfer gefallen, sind betrunken gemacht worden und wurden geschlachtet und teilweise aufgegessen. Ganz normale Jugendliche aus normalen Familien, ja, am Ende der Schulzeit in Gesellschaft gekommen, außer Gefecht gesetzt und ihr Leben eingebüßt. Sie alle glühen wie ein Ofen, sie verzehren ihre Richter, alle ihre Könige fallen, keiner von ihnen ruft mich an. Und hier ist eine Situation beschrieben, wie im Gottesvolk es ein Regelkreis zustande gekommen ist, wo diejenigen, die gesetzt sind, um andere zu warnen oder andere zur Ordnung zu rufen, selbst mitfallen. Es gibt ja diesen Spruch, der heißt, jedes Land kriegt die Regierung, die es verdient. Und ich denke, dass da viel da, also dass das stimmt. Und in einer Demokratie noch am allermeisten, denn dort wird die Regierung ja gewählt. Die Menschen, die heute Verantwortung tragen, unser Volk zu führen, auf kommunaler oder auch auf Landesebene, berufen sich auf das Mandat derer, die sie gewählt haben. Und es gibt diesen Sonderfall, dass die Richter verzehrt werden. Das heißt, dass diejenigen, die für Gerechtigkeit sorgen sollen, einfach beiseite geschafft werden. Das kann man richtig beobachten. Ich erlebe das manches Mal. Wir begleiten ja viele Leute, die in Rechtsstreitigkeiten sind, wie das passieren kann, wenn in einer Region sich also zu viel Böses zusammengesammelt hat. Dann ist das Gericht eigentlich immer die Institution, die man anrufen kann, um sein Recht zu kriegen. Beispiel, als jemand, der ist in einen Sorgerechtsstreit und kriegt beim Jugendamt und bei den normalen Behörden kein Gehör. Dann geht man zum Familiengericht und bringt es dort ein. Und dann trifft man normalerweise auf Richter, die geradlinig dem Gesetz wieder Geltung verschaffen. Aber ist das in einer Region zu sehr viel Bosheit versammelt, dann wird der Richter so viel unter Druck gesetzt, weil sich alle einig sind, das Recht zu verhindern. Oder wir haben das hier bei uns in der Region auf dem sozialen Gebiet immer und immer und immer wieder erlebt. Und eine der großen Freuden der vergangenen Woche war, einen Widerspruchsbescheid zu sehen, den man aus einer anderen Region, und zwar aus Schwerin, hier beantwortet hat. Einen unserer Widersprüche, wo uns auf der ganzen Linie Recht gegeben worden ist. Wir haben das eigentlich immer gewusst, nur wir haben es nie durchsetzen können. Weil auch die Richter, hier wirklich sogar die Sozialrechtler, korrumpiert worden sind. Und Gott sieht das. Das macht mir unglaublich Mut, dieser heutige Text. Gott achtet auf diese Dinge. Und er wird seinem Volk Recht schaffen. Und er wird denen Recht schaffen, die ihn anrufen. Das Schreckliche hier ist, alle ihre Könige fallen, keiner von ihnen ruft mich an. Eine Regierung hat nicht nur das Recht, sondern den Auftrag von Gott, seinem Recht Geltung zu verschaffen. Das heißt im Neuen Testament, die Obrigkeit trägt das Schwert nicht umsonst, sondern zur Bestrafung der Bösen. Es ist dann nicht mehr auszuhalten, und wir haben ja die Geschichte vorhin gehört von China, wenn Zeiten kommen, dass die Regierung dem Bösen nicht mehr widersteht, sondern das Böse fördert. Dann ist es nicht mehr auszuhalten. Dann gibt es nur noch eine Instanz. Und das ist Gott. Dann muss das Volk Gottes Gott anrufen. Und um ihn anzurufen, braucht das Volk Gottes was? Ein reines Gewissen. Das ist ein wichtiger Punkt. Man leidet im Glauben Schiffbruch, wenn man ein gutes Gewissen von sich gestoßen hat. Aber man kann Gott nur nahen, wenn wir glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Also, Erfahrungen mit Gott setzen Glauben voraus und der Glaube setzt ein gereinigtes Gewissen voraus. So hängt dieser Text miteinander zusammen. Sie rufen Gott nicht an. Warum? Weil sie selber kein reines Gewissen haben. Deswegen ist, und das ist der Text, der regelmäßig zum Abendmahl gelesen wird, und ich werde den nachher wieder lesen, aus Hebräer 10. Deswegen lasst uns hinzutreten mit los vom bösen Gewissen, mit gereinigtem Herzen, mit voller Zuversicht, dem Thron der Gnade zu nahen auf dem neuen und lebendigen Wege, dieser ist sein Fleisch. Wir brauchen ein erneuertes Gewissen durch den Geist Gottes. Wir brauchen die Bereitschaft, uns wirklich von unseren Bosheiten zu trennen. Im Wissen, dass Gott sie sowieso kennt, dass wir sie bei ihm liegen lassen und auf einen neuen und lebendigen Weg beginnen. Und dann haben wir in den nächsten Versen die Hinderungsgründe dafür. Ephraim vermischt sich mit den Völkern und ist wie ein Brotfladen geworden, der nicht gewendet ist. Vermischt sich mit den Völkern. Das Gegenteil von Heiligung ist was? Oder das Gegenteil von Heiligkeit? Ist Unheiligkeit, naja, sagen wir mal. Ja. Heiligkeit heißt, bedeutet reserviert sein. Und das Gegenteil ist vermischt sein. Wenn ein Mensch heilig ist, dann steht auf seiner Stirn reserviert für Gott. Das ist eigentlich, also das ist ja nicht, was man denkt, hier so ein Kränzchen, was man polieren muss, wo man glänzt vor allen anderen. Heiligkeit ist ungefähr das, was das Schild auf dem Kneipentisch ist, reserviert. Da ist der noch nicht da, der den bestellt hat, aber für den ist es schon bereit. Ein anderer darf sich da nicht mehr ansetzen. Und das heißt heilig. Heilige Leute haben ihr Leben für Gott reserviert. Das sind nicht welche, die so überfromm tun und immer nur lächeln, an dem anderen lächelnd einen reinhauen. Heiligkeit kann schmerzvoll sein, kann mit Leiden verbunden sein. Aber es bedeutet, Gott hat dort Zugriffsrecht. Und zwar er alleine. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Und das Wort Völker ist dasselbe Wort wie Heiden. Deswegen, wo Gläubige keine Grenze ziehen, wo man das mit Ungläubigen zusammenschmeißt, als ob es dort keinen Unterschied gibt, da wird es gefährlich. Da wird nämlich diese Reservierung für Gott aufgegeben. Der Tisch des Herrn, die Gemeinschaft im Abendmahl, steht allen Gläubigen zur Verfügung. Aber eben nur ihnen. Nicht allen Menschen. Alle, die Jesus Christus als ihren Herrn anrufen. Da gibt es keine Konfessionsgrenzen. Aber es gibt eine Grenze zu denen, die nicht gläubig sind an Jesus. Die ihn verachten. Die sagen, ja, was soll das, dass er schon 2000 Jahre tut. Mit ihnen gibt es keine Gemeinschaft. Ephraim ist wie ein Brotfladen geworden, der nicht gewendet ist. Was ist das? Brotfladen damals ist ja so ungefähr wie bei uns heutzutage die Eierkuchen. Ja, oder wer letztlich mit die Oromo-Gemeinde besucht hat, der hat ja das Oromo-Brot gesehen. Das ist nämlich Fladen. Das wird gewendet. Auf einer Seite gebacken, umgedreht, andere Seite gebacken. Für mich ist das ein Bild der Aktivität. Auch wenn Gott einen Menschen verändert, braucht er seine Aktivität. Er kann dann nicht wie auf der Pfanne kleben bleiben und sagen, dann soll das göttliche Feuer mich mal reinigen. Und dann brät das und unten wird es schwarz und oben ist es noch nicht gar. Es braucht die aktive Einwilligung. Wir können nicht sagen, ja, lieber Gott, also Ja. Also ich lasse mich mal auf dich ein. Mach mal, was du willst.
Es braucht unsere Bewegung, unser Mitgehen.
Oh, sagt man, das ist schon richtig heiß. Also Gott hat mich ja so richtig durchgebraten. Oh Herr, die andere Seite ist noch sogar so ganz roh. Muss die auch noch? Ja, brät die andere Seite auch noch.
Versteht ihr, das ist so. Gott wird nie einen Menschen durch die Buße schleifen, sondern auch wenn er der ist, der in unser Leben hineinredet und von dem das Erste ausgeht, um wirklich eine Veränderung zu kriegen, wird er unterwegs unsere Bereitwilligkeit fragen. Möchtest du, dass das weitergeht? Und naheliegend ist zu sagen, ach nee, lieber Gott, das reicht schon.
Bin nicht mehr so schlecht wie früher, aber ganz gut zu werden, ist mir zu anstrengend. Das ist dann wie ein nicht gewendeter Brotfladen. Eigentlich ungenießbar. Auf einer Seite schwarz, auf der anderen Seite noch roh.
Und das ist was wieder, es sind schon wahre Worte, solche, manchmal so Schlagworte. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wenn jemand nicht ganz sich Gott zur Verfügung stellt, dann sollte er es lieber ganz lassen. Dieses Halbgar, das ist das, was Jesus sagt im Neuen Testament. Oh, dass du kalt oder warm wärst, aber da du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das geht nicht. Und es gibt so viele Leute, die halten sich da dran gerade fest. Ah ja, ein bisschen. Ein bisschen fromm, klar kann ich schaden. Aber bloß nicht übertreiben. Und dann bleibt man halbgar. Dann bleibt man vermischt. Dann kann man denjenigen nicht nur in der Gemeinschaft der Gläubigen finden, sondern auch in der Gemeinschaft von anderen. Da fühlt man sich dann hier nicht nur wohl, sondern auch, ich sage das mal so beim Feuerwehrfest oder bei sonst welchen anderen Sachen, wo es erkennbar ohne oder gar gegen Gott geht. Und das geht nicht. Das ist Gott ein Abscheu. Fremde verzehren seine Kraft und er erkennt es nicht. Auch graues Haar hat sich bei ihm eingeschlichen und er erkennt es nicht. Nur ist graues Haar ja keine Schande. Hier steht es für Schwächung. Fremde verzehren seine Kraft und erkennen es nicht. Es sind Menschen, die so halb und halb leben, die wundern sich, wenn es ihnen schlecht geht, warum es ihnen schlecht geht. Gott hat doch die Fülle versprochen und dass es uns gut geht. Und dann hält er das nicht. Und man ist dann versucht, Gott Vorwürfe zu machen. Dabei liegt es nicht an Gott, denn er erneuert unsere Kraft wie die des Adlers. Oder Psalm 84. Wer auf den Wegen des Herrn geht, der geht von Kraft zu Kraft und erscheint vor Gott in Zion. Die Menschen, in deren Herzen gebahnte Wege sind, das ist die Voraussetzung, der wirklich Platz gemacht hat für Gott, und zwar ganzen Platz, gebahnte Wege, das ist etwas, was von uns ausgeht. Es kann nicht sein, dass wir sagen, ja, lieber Gott, kannst du mal mit mir machen, was du willst. Hau dich mal durch das Gestrüpp durch. Ich habe keine Lust. Stech mir deine Finger. Gebahnte Wege heißt, ich bereite mich für Gott. Ganz klar, auch beim Zusammenkommen. Wie komme ich hierher? Irgendwie wird der Gottesdienst schon vorbeigehen. Oder komme ich mit gebahntem Herzen? Komme ich mit der Bereitschaft, Gott wirklich einen Zugang zu mir zu verschaffen? Zu sagen, Herr, von früh an. Ich stehe bereit für dich. Was willst du mir sagen? Was willst du, dass ich weitergebe von dir? Das sind gebahnte Wege. Und diese Menschen gehen von Kraft zu Kraft. Und dann wundert man sich dann, oh, das ist so schwierig. Andere erzählen, Christsein ist so schön, ich merke davon gar nichts. Dann müssen wir uns fragen, ob wir von ganzem Herzen Gott dienen oder ob wir die Hälfte unseres Lebens oder einen Teil unseres Lebens immer noch dem anderen, dem Ungläubigen, zur Verfügung stellen. Dann raubt uns das Kraft. das kann Gott auch nicht erstatten. Er schmeißt nicht in ein Fass ohne Boden immer was rein. Auch graues Haar hat sich bei ihm eingeschlichen und er erkennt es nicht.
Nun sagt man ja, graues Haar ist ja eine Ehre. Ich kriege keine grauen Haare, vorher fallen sie mir schon aus.
Aber ansonsten ist graues Haar nicht was Schlechtes, sondern vor grauem Haar sollst du aufstehen, heißt es bei Mose. Also derjenige ist zu ehren, aber wenn hier vom grauen Haar die Rede ist und er erkennt es nicht, dann ist davon da gemeint, dass jemand seine Kraft verliert. Denn das ist tatsächlich so. Wenn sich das Haar verfärbt, dann ist erkennbar, dass der Körper über seiner höchsten Blüte hinaus ist. Das ist bei manchen sehr früh. Mein Onkel hatte mit 19 schon viele graue Haare und mit 25 war er weiß. Ja, das ist dann merkwürdig. Aber das ist erkennbar, dass jemand über seine Kraft, über die Spitze seiner Kraft hinausgekommen ist. Und wenn man das nicht erkennt oder wenn man das verbergen will, unser früher Bundeskanzler war ja da ein Experte dabei, ja nicht zu zeigen, dass die Kraft nachlässt und dass andere jetzt an diese Position kommen, dann ist es ein Jammer. Denn wiederum heißt es, dass die dem Herrn vertrauen, noch im greisen Alter saftvoll und grün sind. Diese Ganzhingabe an Gott bringt auch ein Ungebrochensein der Kraft mit sich. Mose war 120 Jahre unterwegs. Mit 80 ist er angefangen, dem Volk voraus in die Wüste zu ziehen. Und seine Kraft war nicht gebrochen. Und Josua nach ihm, 110 und genau dasselbe. Kein Verschleiß. Und wirklich, das muss unser Ziel sein, dass wir Gott in dieser ganzen Hingabe zur Verfügung stehen. Dass wir nicht solche ausgezehrten Menschen sind. Das sagt nicht, dass wir keine Schwachheit haben. Denn seine Kraft ist ja gerade in den Schwachen mächtig. Aber eben, das muss dann erkennbar sein, dass es seine Kraft ist, die uns trägt. Wenn unsere auch nachlässt, seine lässt nicht nach. Er wird nicht müde. Und aus dieser Kraft dürfen wir schöpfen. Die muss uns auch praktisch in der Woche tragen. Das heißt nur nicht, dass wir dann 24 Stunden durcharbeiten können. Aber dass wir auch, wenn wir alles geben, wirklich unsere Freude dabei nicht verlieren. Wie viele Leute werden knurrig, wenn sie mal eine halbe Stunde länger arbeiten müssen? Ist die Kraft weg, keine Lust mehr. Dann ist endlich Feierabend. Und diese Erstattung von Kraft, das ist das, was Gott gibt. Und wir dürfen das erbitten. Wie oft bin ich nachts nach Hause gekommen und habe gedacht, oh ja, morgen früh um 3 Stunden geht es schon weiter. Wie soll das gehen? Ich bitte dich, gib mir die Kraft, die ich brauche. Und früh dann nach 5 Minuten Augen aufhalten, oh, es geht wunderbar. Das ist Erstattung. Das ist das, was Gott dazu gibt. Das ist für jeden da, wenn wir ihm von ganzem Herzen dienen. So zeugt der Hochmut Israel ihm selbst ins Gesicht, und sie kehren nicht um zum Herrn, ihrem Gott, und bei alledem suchen sie ihn nicht. Boah, der Schock. Jetzt haben wir eben gerade die Möglichkeiten gehört, und dann sagt Gott nüchtern, es gibt unter seinem Volk, und das sage ich jetzt, die Mehrzahl, die diese großen Möglichkeiten Gottes nicht nutzt. Wenn wir in die Geschichte Israels und wenn wir später in die Geschichte des Gottesvolkes gucken, bis heute ist die Mehrzahl seines Volkes, die seine Möglichkeiten nicht nutzt. Das ist tragisch. Er sieht es. Und es wird Hochmut genannt. Warum? Wenn man heute die Diagnose stellen müsste, woran die Christenheit krankt, käme man nicht spontan auf die Idee, dass es Hochmut ist. Aber es ist noch dasselbe. Es ist dasselbe Elend, auch heute noch ist Hochmut die größte Krankheit der Christenheit. Warum? Weil man sich mit seinen Sorgen selber abschleppt. Und das ist Hochmut. Denn dem Demütigen gibt Gott Gnade, so demütigt euch unter seine mächtige Hand, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Demut ist nicht langes Gesicht machen, fromm und treuherzig aus seinen Augen zu gucken, das ist nicht Demut, sondern Demut ist eine nüchterne Aktion, nämlich unsere Sorgen auf Gott werfen. Den Menschen hilft er. Wenn ich wirklich sage, Herr, das kriege ich nicht hin, und statt zu jammern und zu sagen, ja, dann brauchen wir es auch nicht zu machen, sondern zu sagen, aber wenn du das willst, bitteschön, hier hast du das und ich verlasse mich darauf, dass du das machst, dann sind wir demütig. Manche Christen halten das für dreist, aber Gott hält das für demütig. Zu sagen, Papa, ich kann das nicht, aber du kannst das, bitteschön, mach mal. Das ist, so sind meine Kinder demütig, wenn sie sagen. Wenn sie nicht maulen und sagen, das kriegst du nicht hin, was stellt sie für blöden Anforderungen? Das ist Hochmut. Du hast mich immer überfordert. Demut ist zu sagen, ich habe das nicht verstanden, kannst du mal helfen? So einfach ist das, ihr Lieben. So einfach ist Christsein. Dass wir zu Gott kommen wie Kinder und sagen, das packe ich nicht. Und statt zu maulen und zu blocken, zu vertrauen, zu sagen, Herr, du kannst. Wenn du das willst, ich habe keine Ahnung wie, aber ich glaube dir, dass du das hinkriegst. Und wenn du meinst, ich kriege das auch mit hin, naja, lasse ich mich mal überraschen. Und dann lernen wir. Und das, ihr Lieben, ist eine der Kernqualifikationen des Christseins. Zu lernen. Gerne zu lernen. Nicht, ich kann schon alles, ich weiß schon alles, oder ich weiß schon viel zu viel, ich brauche nichts mehr. Sondern, was hast du? Das ist Herausforderung, das ist Lebensqualität, das ist Freude an seinem Wort. Und Ephraim ist wie eine Taube, die sich betören lässt. Ohne Verstand, Ägypten rufen sie an, nach Assur laufen sie. So wie sie hinlaufen, werfe ich das Fernnetz über sie. Das ist eine merkwürdige Sache. Da ist das Volk Gottes, das hat eine Not und es rennt zu den Nachbarn. Wir lesen ja jetzt bei uns zu Hause aus dem ersten Buch der Könige und es ist schockierend. Da sind die Könige, von denen es heißt, und sie taten, was recht war in den Augen des Herrn. Aber, und dann kommt eine Geschichte, es kam ihnen die Schwierigkeiten und das nahmen sie das Gold aus dem Haus des Herrn und schickten es dahin und sagten, helfen wir doch uns heute. Und den Herrn suchten sie nicht. Schockierend. Macht mich immer wieder krank, wenn man das liest. Woher? Hilf mir, dass ich nicht auch so bin. Oder mal so werbe. Man hat mit einmal eine Schwierigkeit zu bewältigen. Statt Gott zu suchen, rennt man zum Nächsten. Wisst ihr, was das heißt? Gott hat eine Menge an Schwierigkeiten extra in unseren Weg gelegt, damit wir lernen, und zwar reflexartig lernen, ihn zu suchen. Deswegen brauchen wir Schwierigkeiten. Dass wir im Kleinen schon lernen, ihn zu suchen, damit wir dann im Großen nicht versagen und irgendwo anders meinen, Hilfe zu kriegen. Deswegen auch das Beten für Kranke. Das ist normal. Und wir dürfen erwarten, dass er hilft, denn er sagt es. Ich züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Wehe ihnen, denn sie sind vor mir geflohen, Verwüstung über sie, denn sie haben mit mir gebrochen und ich wollte sie wohl loskaufen, sie aber reden Lüge über mich. Da fragt man sich, wie geht denn das? Gott will Gutes und der Mensch interpretiert es gegen ihn. Ja, wie geht denn das? Wie viele Eltern tun ihren Kindern Gutes und es wird böse interpretiert? Genau dasselbe. Wie geht das? Es hat mit der Bosheit des menschlichen Herzens zu tun. Wir sind in der Lage, auch Gutes, was für uns oder zu unserem Nutzen gerichtet ist, so umzuinterpretieren, dass wir das für böse halten. Zu unserem eigenen Verderben. Wehe ihnen. Erinnert euch, wir hatten mal eine Predigtreihe über die Wehe-Worte. Wehe ihnen. Wo Wehe steht, ist auch Wehe drin. Das heißt, das habe ich von einem der Männer Gottes gelernt, hat gesagt, achte auf die Stellen, wo in der Bibel Wehe steht. Das sind immer Krankheitsauslöser. Also, eine Krankheitsauslösung ist, wenn jemand vor Gott flieht. Dann macht er sich krank. Oder dann erfüllt er die Bedingungen, um krank zu werden. Wir sollen zu ihm hinfliehen. Ich habe, während ich hier predige, immer wieder mal so Teile von Kinderliedern im Kopf. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt. So weiß ich auch in dunkler Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und der Vers davor heißt, so flieh ich hin zu ihm. O seliger Gewinn. Mein Jesus liebt mich ganz gewiss. Die Bibel sagt mir das. Hinfliehen zu Jesus, nicht wegfliehen von ihm. Das will nämlich der Teufel, ihr Lieben. Wenn wir gesündigt haben, heißt es, dann sollen wir, dann müssen wir Gott suchen. Der erste Johannesbrief ist voll davon. Wenn wir gesündigt haben, dann und unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Sünde. Der Teufel wird das aber verhindern wollen. Er verhindert nicht, dass wir sündigen, aber er verhindert, dass wir dann mit unserer Sünde zu Gott fliehen. Und das, dann erst wird es gefährlich. Ich sage das mal so, Sünde ist nicht schlimm. Verhärtung ist schlimm. Sünde bedecken, statt damit zu Gott kommen und sie uns abnehmen lassen. Das wird schlimm. Das hat einen Weheruf hinter sich. Wir alle sündigen oft. Strauchern oft mit unserer Zunge zum Beispiel. Ja, das ist Sünde. Es ist nicht schlimm. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Das hat noch niemanden geschadet. Ich sage das mal so ganz provokant. Aber es hat zahllosen Gläubigen geschadet, dass sie ihre Sünde zudecken. Psalm 32. Da verschmachteten in mir meine Gebeine, als ich es verschweigen wollte. Wer das durchlitten hat, wie wenn man versucht, etwas zu verbergen, wo Gott seine Hand draufgelegt hat, der weiß, wie krank man daran werden kann. Bis man aufmacht. Deswegen, ihr Lieben, lasst uns nicht lange damit rumschleppen, zum Thron der Gnade kommen, dass uns rechtzeitig geholfen wird. Sie schreien in ihrem Herzen nicht zu mir um Hilfe, sondern heulen auf ihren Lagern, ritzen sich und wenden sich gegen mich. Selbstverletzung und dieser namenlose Jammer, diese Art von Depression, die nicht sich zu Gott hin öffnet, sondern wo man vor Wut oder vor Selbstmitleid oder vor Schmerz sich selbst vergräbt und in sein Kissen weint, ist Abkehr von Gott. Und wir müssen damit ganz nüchtern und einfach aufhören und umkehren zu ihm. Und ritzen. Wie viele Selbstverletzungen. Es ist ein Schmerz eines Menschen, der bei Gott gut aufgehoben wäre. Der stattdessen den Zorn gegen sich selber richtet. Der normalerweise gegen andere gemeint ist. Ein Selbstverletzer ist voller Zorn und würde den normalerweise verletzen, der ihn unter Druck gebracht hat. Und weil er sich das nicht traut, macht er es gegen sich selber. Insofern ist Selbstverletzung Rebellion. Und es wäre so leicht zu heilen, nämlich Gott zu suchen, zu Gott zu fliehen, ihm diesen ganzen Schmerz an die Brust, ans Herz zu weinen. Und das hilft. Es verändert Menschen, das rettet Menschen, das heilt Menschen im Innersten. Und ich wies sie zurecht, ich stärkte ihre Arme, doch sie ersinnen Böses gegen mich. Da könnte ich fast mitweinen, Vers 14 und 15. Ich tue Gutes, sagt Gott, und sie wenden sich gegen mich. Ich helfe ihnen, aber sie reden Schlechtes gegen mich. Das ist heute so. Weit verbreitet. Gott hilft Menschen, und das Erste, was sie zu sagen haben, ist, wie schlecht das mit ihm ist. Gott hat mir auch nicht geholfen. Wie oft habe ich das gehört? Ach, komm mir nicht an. Ich habe so viel gebetet und mir hat mir auch nicht geholfen. Das war fast eine Standardantwort, wenn ich jemanden besucht habe im Krankenhaus oder zu Hause. Ach, hör auf damit. Als ob Gott ein Menschenschinder wäre. statt der große Menschenretter. Das kann man nicht helfen. Wenn ein Mensch so verblendet ist, dass er Gott zu seinem Feind erklärt, dann ist ihm nicht zu helfen. Man kann diesen Menschen einzige Möglichkeit in Stachel setzen. Gegen ihn zeugen, das ist übrigens der Inhalt dieses Kapitels. Es ist das Zeugnis Gottes durch einen Propheten gegen sein eigenes Volk, dieser Stachel setzt. Bis derjenige das vor Schmerzen nicht mehr aushalten kann. Der kann ihn auch nicht ziehen, da wird es immer doller. Da sind wieder Haken dran an den Stacheln Gottes. Da muss man warten, bis er das heilt. Und dann ist es das der Weg. Die Bosheit offenbar machen. Aushalten. Das ist ein schwieriger Weg. Ich glaube, das macht keiner von uns freiwillig, wenn Gott uns da nicht in die Enge drängt, um uns herum Mauern baut, dass wir nicht mehr flüchten können, dann stellen wir uns dem nicht. Weil es so schmerzhaft ist. Sie wenden sich um, doch nicht zu mir. Wenn das mal miterlebt hat, da denkt man, oh, jetzt hat er endlich die Kurve gekriegt. Ja, die haben sie gekriegt, aber um wieder da dran vorbeizugehen. Man dreht sich und als ob zwei gleiche Magneten man versucht aufeinander zu drehen. In dem Moment, wo man sie loslässt, springen sie wieder um. Und so gibt es Menschen, die kehren sich um unter der Last ihres Weges, aber nicht bis zu Gott. Sie sind wie ein schlaffer Bogen geworden. Ihre Obersten werden durch Schwert fallen, wegen der Verwünschung ihrer Zunge. Das wird ihre Verspottung seinem Lande geben. Das sagt zwei Dinge. Einmal, dass der Fluch, also die Verwünschung der Zunge, immer auf denjenigen selber zurückfällt. Je höher einer in Verantwortung steht, umso stärker. Und dass diejenigen, die man sich zur Hilfe gesucht haben, dann darüber lachen. Das heißt ja am Anfang, Ephraim ist wie eine Taube geworden, die sich bedürren lässt, ohne Verstand. Ägypten rufen sie an, nach Assur laufen sie. Und Ägypten wird sie verspotten. Ägypten steht immer als Sinnbild für die Welt. Wenn man also in solchen Prozess ist, dass Gott die Hand auf den Menschen legt und ihm seine Sünde offenbart, dann ist das scheinbar eine Möglichkeit, wie man dem ausweicht, dass man sich auf sein altes, gottloses Leben bezieht. Dass man sich dort Hilfe oder Rat holt. Dass man da hingeht und sagt, so schlecht bin ich doch nicht, oder? Und lässt sich das von Ungläubigen bestätigen. Man findet dann welche. Aber weil Gott seine Hand auf einen hat, kommt man da ja trotzdem nicht raus. Und dann erntet man am Ende nur Spott. Und guck mal, diese Verrückten. Die Frommen erzählen, haben früher groß erzählt, dass das Leben mit Gott was Schönes sein soll. Sie kann es mal sehen, was für ein blödes Leben das ist. Und dabei hängt es daran, dass der Gläubige sich von Gott getrennt hat. Dann ist es ein blödes Leben. Deswegen, ihr Lieben, lasst uns mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist so. Unser Part. Hin auf Jesus. Auch hin zu Jesus. Nicht bloß gucken, sondern laufen, gehen. In die Gemeinschaft der Gläubigen. Zur Vergebung der Sünden. Das ist das, was in der Christenheit jede Woche bekannt wird. Ich glaube an den Heiligen Geist. Die heilige christliche Gemeinde. Also Gemeinschaft der Heiligen. Vergebung der Sünden. Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Das sind Dinge, die Gemeinschaft der Heiligen und die Vergebung der Sünden hängen zusammen. Dort wird die Vergebung zugesprochen. Die kann man sich nicht selber zusprechen. Das ist ja auch so ein Übel, dem man leichter liegen kann. Ach, das kenne ich. Ich habe jahrelang so viel gebeichtet, aber niemals vor Ohren von Menschen, immer nur vor mir selber, in der Meinung, ich sage das Gott, aber der wusste es sowieso schon. Und er hat diesen Weg festgesetzt. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behalten, den sind sie behalten. Und er meint damit die zwei oder drei, die in seinem Namen versammelt sind. Und deswegen nützt mein ganzes Sündenbekenntnis in mein Kopfkissen oder für mich alleine überhaupt nichts, wenn ich das nicht vor der Gemeinde tue. Das muss nicht diese große Gemeinschaft sein. Aber die zwei oder drei, die eben in der Autorität Jesu zusammen sind, in seinem Namen, und das, diese Vergebung zusprechen. Als ich mich endlich einmal dazu überwunden hatte und gemerkt habe, dass das wirklich was verändert in meinem Leben, dann ging es langsam vorwärts. Deswegen mache ich Mut, wo jemand abgewichen ist, diese Gemeinschaft zu suchen, ernsthaft dann in der Gemeinde zu leben. Und dann macht das Leben mit Jesus Christus Freude. Amen.